Okay.
Mhm. Da fällt einem nichts ein.
Genau.
NZZ
Megahertz
mit Oliver Kramzind
und Jenny Rieger.
Sehr gut, sehr gut.
Als ich das erste Mal aufgeklärt wurde, das war so in der 4. oder 5. Klasse Grundschule. Unser Klassenlehrer hat die ja wahrscheinlich ein bisschen undankbare Aufgabe an die Referendarin abgetreten, die dann mit ihrem Köfferchen anrollen musste und ein bisschen was über Krankheiten erzählt hat, über Schwangerschaft, über Verhütung natürlich. Dann gab es die klassischen Holzpenisse und Kondome, die wir dann abrollen durften und dann war das Ganze auch relativ schnell wieder vorbei. Ich bin ja in einer Zeit ohne Internet aufgewachsen. Heute sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Jugendliche haben über das Internet Zugriff auf alle möglichen Informationen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wann sollten wir was lernen in Bezug auf Sexualität? Wann sind wir alt genug, um die ganze Geschichte mit den Bienchen und den Blümchen erzählt zu bekommen? Und in welcher Form sollte dieser Unterricht dann auch stattfinden? Darüber wollen wir heute reden, über Aufklärungsunterricht. Mein Name ist Jenny Rieger und ihr hört NZZ Megahertz. Und heute bei mir im Studio ist Angie Walti. Hallo Angie.
Hallo.
Angie, wie wurdest du denn aufgeklärt?
Ja, sehr, sehr eine gute Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich so an eine richtige Aufklärung gar nicht mehr erinnern. Ich glaube, hauptsächlich lief das über die Bravo, ganz klassisch. Ich auch, 90er Kind. Ich habe jedoch so zwei Anekdoten aus meiner Aufklärung. Und eine ist so, ich kann mich erinnern, da muss ich so zwischen 7 und 8 gewesen sein. Mhm. Und meine Eltern hatten so ein Ding, das war, wenn die uns was ganz Wichtiges sagen wollten, dann haben die uns an den Esstisch zitiert und haben so gesagt, so Kinder, kommt mal, wir müssen euch was sagen. Und ich nehme an, eben das muss so um die AIDS-Krise gewesen sein, so Peak der AIDS-Krise, so 92, 93, da war ich eben so 7, 8. Und dann hat, ich weiß nicht mehr, wer es war, von meinen Eltern hat so gesagt, also wenn ihr mal mit jemandem schlaft, dann müsst ihr einen Gummi verwenden und dieser Gummi muss um den Penis rum. Auch ein bisschen typisch für meine Eltern, sehr pragmatisch. Und ich kann mich erinnern, dass ich mir so vorgestellt habe, okay, also miteinander schlafen, okay, keine Ahnung, was das ist, aber okay, Penis kenne ich, habe einen Bruder, ich weiß, was ein Penis ist, Gummi, okay. Meine Oma, die hat doch immer in der Küche, hat die doch diese Haushaltsgummis an der Türklinke, dann gehe ich den holen, wenn ich dann mit jemandem schlafe und dann tue ich den um den Penis rum. Safe. Dann bin ich safe, genau. Das kann ich mich noch mega erinnern. Und genau, so etwa ist das abgelaufen. Ja, und sonst, ich hatte so einen super konservativen Sekundarschullehrer, der hatte noch so einen Hellraumprojektor. Und da war der Sexualaufklärungsunterricht so, der hat eine Folie aufgelegt von der Apollo 13 und die Undock-Maschine dazu. Und die sieht aus wie, also, wenn man viel Fantasie hat, wie ein Penis. Und dann hat er gesagt, Kinder oder SchülerInnen, wir haben als Menschen der Natur viel abgeguckt. Und wenn ihr noch mehr Fragen zum Thema habt, dann geht nicht an den Kiosk und kauft keine Pornos, sondern geht in die Bibliothek und holt euch gute Bücher darüber. So, das war's.
Wow.
Ja, darum danke, Bravo.
Also eben, das war ja so auch zu meiner Zeit irgendwie so ein bisschen die klarste Information, die überhaupt zu haben war, nicht?
Ja, und ich
glaube, also das mit der Andockstation, das macht mich jetzt wirklich ein bisschen fertig.
Ja, das war auch, wir waren so der letzte Klassenzug von dem. Der hatte 30 Jahre oder 40 Jahre unterrichtet und wirklich nichts geändert. Und wollte einfach, der wollte das Thema einfach nicht mit uns besprechen, das war ihm zu.
Offensichtlich, ja.
Ja.
Ja, Angie, erzähl doch mal ein bisschen, wer du bist. Also vielleicht erstmal, was so dein Background ist eigentlich.
Ja, eben lustigerweise bin ich ja nicht zum ersten Mal hier bei der NZZ, weil gerade so 12 Jahre her habe ich ursprünglich komme ich eigentlich aus dem Marketing und habe bei der NZZ den Werbemarkt gemacht.
Ja.
sehr spannend. Das hat jetzt noch nicht so viel mit Aufklärungsunterricht zu tun. Ich habe dann irgendwie Ende 20 oder Mitte, Ende 20 hatte ich so eine kleine Krise und wollte unbedingt nochmal studieren gehen und habe dann in London Kunst, Kultur, Wissenschaften studiert und bin da zum ersten Mal mit Sexualwissenschaften und Gender Studies und Queer Theory in Kontakt geraten und das hat mir plötzlich so eine neue Welt eröffnet. Und ich habe meinen Master über pornografische Kunst gemacht. Mhm. Und jetzt kann man sich vorstellen, mit so einem Master nachher irgendwas zu arbeiten, ist ein bisschen schwierig. Aber ja, ich habe dann irgendwann mal gemerkt, so Kunst interessiert mich dann fast zu wenig. Mich interessiert eigentlich so Sexualwissenschaften und habe dann noch eine Zusatzausbildung gemacht als Sexualpädagogin und Sexualberaterin. Und ja, es ging mir auch ein bisschen drum, ich wollte wirklich irgendwie sowas reißen können. Ich wollte irgendwie so einen Impact haben. Weiß nicht, ob ich den wirklich jetzt habe, aber ich habe das Gefühl, als Sexualpädagogin habe ich doch so ein bisschen mehr Spielraum da, vielleicht was auch Jugendlichen mitzugeben auf den Weg.
Ja, warum ist dir das wichtig?
Ich glaube, es ist mir wichtig, auch aus dem Grund, weil eben meine Sexualaufklärung war nicht so die beste. Ich glaube, ich war als Jugendliche sehr suchend. Mir ist vieles erst Jahre später irgendwie klar geworden, wie so Zusammenhänge sind, wie dass es verschiedene Lebensformen gibt, dass man verschieden lieben darf. Und ja, es ist mir irgendwie so ein Anliegen, die erwachsene Person zu sein, die ich vielleicht als Jugendliche mal gebraucht hätte. Mhm. Genau, ich glaube, das ist so meine Grundhaltung.
Ja. Ja. Ja, jetzt hat sich ja seitdem auch schon einiges getan. Mhm. Wie sieht denn überhaupt Aufklärungsunterricht heute aus?
Ja, also ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Man kann es nicht wirklich verallgemeinern. Und es ist auch etwas Individuelles. Ich glaube auch, alle SexualpädagogInnen arbeiten irgendwie ein bisschen anders. Aber ich glaube grundsätzlich, was anders ist oder mehrheitlich anders ist, es gibt immer noch so SexualpädagogInnen, die so arbeiten, ist so diese Gefahrenpädagogik, die es früher gab, so pass auf, ja nicht schwanger werden und so ein bisschen Verantwortung vor allem auf die weiblich sozialisierten Personen legen und du musst dann verhüten und du bist halt selber schuld, wenn du nicht verhütest und so ein bisschen pass auf oder dann bei den männlich sozialisierten Personen so Pornos sind schlecht für dich und schau keine Pornos. Das passiert schon noch, aber ich glaube, dass es heute oder so wie ich unterrichte, offener ist und vor allem es geht mehr um die Selbstbestimmung der Jugendlichen zu stärken. Also damit meine ich, dass ich wirklich Faktenwissen vermittle und nicht eben so nur auf die Gefahren hinweise, sondern auch so, hey, wie kannst du Lust erleben? Was ist Sex positiv oder dass Geschlechtsorgane etwas Positives sind, nicht ekelhaft, dass man aber die richtigen Worte dafür kennt und auch zum Beispiel, also ich habe bis Ende 20 nicht gewusst, wie groß meine Klitoris ist. Also und einfach, dass man das mal weiß und wie das funktioniert und dass zum Beispiel auch Vulven Schwellkörper innen drin haben und dass die Vagina auch größer wird bei sexueller Erregung und all so Sachen einfach, dass da die richtigen Fakten vermittelt werden. Ganz simpel so. Ja, ich glaube, das würde ich sagen, ist so ein bisschen, wie es heute läuft. Und ich glaube auch, was ganz wichtig ist oder mir auch immer ein Anspruch ist, auch Jugendliche auf ihre Rechte hinzuweisen. Also das ist ganz viel Mythen, oh, die Eltern müssen informiert werden, wenn du schwanger bist. Die müssen informiert werden, mit wem du Sex haben möchtest, bla bla bla. Das stimmt einfach nicht. Mhm. Dass die Jugendlichen wissen, was ihre Rechte sind, das ist mir auch sehr wichtig. Und ich glaube, das sollte heutzutage in der Sexualpädagogik vorkommen, ja.
Mhm. Wie ist das denn jetzt von der Organisation her? Also das ist ja irgendwie auch so ein bisschen die Frage, die, glaube ich, auch viele Eltern wahrscheinlich umtreibt oder so. Also so in welchem Alter sollten Kinder oder Jugendliche was gesagt kriegen und in welcher Form? Wie ist jetzt rein von der Schule her die Aufteilung, in welcher Klasse wird was unterrichtet?
Also man muss vielleicht vom Grund her sagen, dass Sexualaufklärung eigentlich grundsätzlich Aufgabe der Eltern oder Erziehungsberechtigten ist. Die Volksschule, die ist da einfach unterstützend. Und das ist ganz klar vorgelegt, dass von Kindergarten bis zweite Primarschule eigentlich kein sexualkundlicher Unterricht stattfindet. Aber es gibt natürlich übergreifende Themen. Das heißt, Kinder sollen lernen, wie sie mit ihren Emotionen umgeht, also wie sie ihre Emotionen regulieren. Sie sollen lernen, Nein zu sagen. Sie sollen lernen, eben Nein sagen, auch im Sinne von, hey, die Person, die fasst mich jetzt so und so an, ich möchte das nicht, wie man das sagt. Die Körperteile richtig benennen. Genau, und das ist natürlich übergreifend, aber ist nicht wirklich Sexualkunde, aber es gehört natürlich da rein.
Mhm. Und wann geht das dann richtig los?
Richtig los, also es ist so, Sexualkunde ist in der Schweiz ein übergreifendes Thema. Das heißt, es gibt eben so wie einzelne Punkte oder einzelne Themen, die zum Beispiel im Fach MNG, Mensch, Natur, Gesellschaft, oh Gott, genau, oder der NT, Natur und Technik, angesiedelt sind, oder Religion, Kultur und Ethik gibt es auch. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Mhm. Und grundsätzlich direkt sexualkundlicher Unterricht, das wäre ab der 5., 6. Primarschule. Genau, wo es dann richtig konkret drum geht. Und alles davor ist eigentlich, da geht es schon auch um, meiner Meinung nach, sehr um Sexualpädagogik, aber noch nicht konkret darum.
Mhm.
Genau. Und man muss einfach dazu sagen, es ist im Lehrplan, wie das Ganze umgesetzt wird, ist immer sehr lehrpersonenabhängig und es wird empfohlen, dass eben ab der 5., 6. Primarklasse oder ab der Oberstufe dann auch punktuell Fachpersonen eingeladen werden oder zugezogen werden. Genau.
So wie du.
So wie ich. Ja, genau.
Okay, dann nehmen wir uns doch mal mit in so ein Klassenzimmer. Also gehen wir mal davon aus, du hast jetzt vielleicht schon ein bisschen eine ältere Klasse vor dir. Mhm. Wie sieht das dann aus?
Also eben, wie gesagt, sehr, sehr unterschiedlich. Ich muss als erstes sagen, ich orientiere mich sehr stark auch nach den Fragen, die die Jugendlichen mir stellen. Meistens habe ich zwischen 2 und 4 Lektionen, im besten Fall 4, mhm. im schlechtesten Fall 2. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so eine 4-stündige Einheit habe, dann ist es immer noch so, dass wir eigentlich wie in der ganzen Klasse starten. Es ist meistens immer noch im Team-Teaching. Das heißt, ich habe eine männlich gelesene Person neben mir und dann machen wir meistens so ein Warm-up. Das kann man sich so vorstellen, entweder es gibt ein Sextabu, da müssen mal irgendwelche Wörter umschrieben werden, erklärt werden von den Jugendlichen, oder ein Sex-ABC, wo mal so ein bisschen, die können da mal rauslassen, was sie da alles schon wissen, und die wissen immer schon ganz viele Wörter. Mhm. Und dann wird meistens die Klasse aufgeteilt. Mhm. Ganz klassisch, Geschlechter getrennt. Es gibt auch Schulen, wo ich das mehr den Jugendlichen selber überlasse, mhm. wer mit mir mitgehen möchte oder mit meinem Teamkollegen. Und dann kläre ich zuerst mal meine Sprache, weil ich spreche ein bisschen lustig, sage ich immer, weil ich spreche von Menschen mit Vulva und Menschen mit Penis.
Mhm.
Und dann reden wir als allererstes über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Und genau, dass da mal alle Sachen geklärt sind. Und das kommt eigentlich immer sehr gut an. Und die Jugendlichen wissen da eigentlich auch schon mhm. sehr. Genau. Und dann steige ich, wenn es jetzt eine ältere Oberstufenklasse ist, steige ich relativ bald so in Körperwissen ein. Da habe ich dann auch so Paomi-Modelle, nennen sich, also Paomi ist eine Marke, aber also so Geschlechtsteile aus Plüsch, mhm. wo man relativ genau zeigen kann, wo was ist, wie das Ganze abläuft. Und da sprechen wir eben auch, was passiert bei den Geschlechtsorganen, bei der Erektion oder bei der sexuellen Erregung. Das gucken wir relativ detailliert an, je nachdem auch nach Vorwissen und wie so ein Samenerguss abläuft und wie eine Menstruation abläuft. Finde ich immer noch sehr spannend. Ich habe bis Ende 20 nicht gewusst, wieso ich blute. Solche Sachen schauen wir an. Genau, und dann meistens, das wäre jetzt so 2., 3. Sekundarstufe, würde ich mit Ihnen drüber reden, was ist denn Sex überhaupt? Also mhm. ich schaue an, warum hat man Sex oder warum könnte man das wollen? Wo am Körper? Und ich zeichne da meistens so eine Person, so eine Strichperson. Und dann können sie mir sagen, wo am Körper man überall Sex haben kann oder mit was. Und die Lösung ist eigentlich am ganzen Körper, weil es geht mir auch sehr stark darum, dass es nicht immer nur um den penetrativen Sex geht, sondern dass Sex eben wirklich etwas ist, was mit dem ganzen Körper passiert. Genau. Und dann, und dann spreche ich mit ihnen viel über Beziehung. Finde ich auch was ganz Wichtiges, was ich früher zum Beispiel nicht gelernt habe, dass man wirklich so seine eigene Beziehungsform auch wählen kann, sehr persönlich wählen kann, was man in der Beziehung möchte und was nicht. Und dass wirklich immer eine Verhandlungsebene da ist, das schaue ich mit ihnen an. Was ich auch mache, und das kommt eben immer ein bisschen drauf an, wie ich die Klasse einschätze, schaue ich mit ihnen so Stolpersteine zum ersten sexuellen Kontakt oder zu ersten sexuellen Handlungen an. Das schauen wir auch so ein bisschen mehr so mit ProtagonistInnen. Ich habe immer die Monika und den Hans dabei, so in Bildern. Und dann sammeln wir, oder was könnte jetzt Hans mega Sorgen machen oder was könnte Monika mega Sorgen machen? Ich habe auch schon Monika und Jessica, was könnte den beiden Sorgen machen? Die wollen jetzt zum ersten Mal Sex haben, was würdet ihr für Tipps geben? Und dann sammeln wir das so und dann sieht man eigentlich, dass es allen Jugendlichen so ein bisschen ähnlich geht, was ihnen Sorgen macht. Das ist sicher auch ein großer Block, der ist mir immer sehr wichtig. Und dann schauen wir Verhütung an und das auch immer je nachdem, wie detailliert, jetzt in der Oberstufe immer detaillierter. Und das Highlight, ich bin immer ein bisschen ambivalent, weil das gehört natürlich zum klassischen Sexualaufklärung.
Das klassische Kondom abrollen.
Das Kondom abrollen. Das kommt dann immer, nachdem wir so die verschiedenen Verhütungsmethoden angeschaut haben. Also nachher, das ist immer das Highlight. Und ich finde das gut, aber ich gebe dem nicht den absoluten Hauptfokus, weil ich denke gerade, theoretisch denke ich, könnte das eine Lehrperson sehr gut auch machen. Verstehe aber auch, dass man nicht Mathe unterrichten möchte und Kondom abrollen, aber genau, möglichst kompakt halten. Und nachdem schaue ich immer noch, wenn ich noch Zeit habe, dann schaue ich meistens noch so die digitalen Welten an, also mehr Fokus auf Sexting. Ich habe weniger einen Fokus auf Pornografie. Mhm. Wenn ich Pornografie erwähne, ist es meistens, weil eine Frage dazu kommt. Ich finde, zurzeit ist dieses Thema, wird so, oh, ihr müsst unbedingt die Jugendlichen retten von dieser Pornografie. Ich möchte eher ihnen vermitteln, dass sie mit mir über Gesehenes sprechen können, dass man mit Erwachsenen drüber sprechen kann, und möchte sie eigentlich darin bestärken, dass wenn sie etwas sehen und ihnen das ein komisches Gefühl gibt oder irgendwie sie merken so, das macht irgendwas mit ihnen, dass sie dann zu jemand Erwachsenen gehen und das mit dieser Person besprechen. Und was mir auch sehr wichtig ist, das will ich hier noch sagen, weil sehr viele SexualpädagogInnen vor allem einfach nur über die Gesetze sprechen, finde ich wichtig, dass die Jugendlichen wissen, was sie weiterschicken dürfen und überhaupt auf ihrem Handy haben können. Aber mir ist es wichtig, dass sie wissen, dass sie sich nicht strafbar machen, wenn sie etwas sehen. Weil das ist so. Weil viele haben das Gefühl, sie machen sich strafbar, weil sie ein Porno gucken.
Und dann können sie natürlich mit niemandem drüber
reden. Und dann können sie natürlich mit niemandem drüber reden. Und das ist für, ich glaube, da muss noch ein Umdenken stattfinden, dass man nicht immer nur sagt, du darfst keine Pornos gucken, sondern hey, wenn du was siehst.
Ja. Eben, weil da gab es ja eigentlich gerade, das war ungefähr vor einem halben Jahr, oder? Dieses Video von der Schweizer Kriminalprävention.
Genau.
Vielleicht können wir da mal kurz reinhören.
Ja.
Hey, du, ich beobachte dich und ich weiß, was du gestern getan hast. Du hast einen Porno geschaut. Oh Mann, das ist nicht okay. Und ich erkläre dir jetzt, warum das nicht okay ist.
Also das sind ja irgendwie schon sehr klare Worte und das heißt einfach so, oh Mann, das ist nicht okay. Und irgendwie auch so ein bisschen diese Polizeiperson, die da abmahnt. Also würdest du sagen, dieses Video hat da nicht so richtig ins Schwarze getroffen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen schockiert auf diesem Video. Ich habe das Gefühl, Jugendliche verstehen dieses Video gar nicht. Also das ist wieder so, und das ist auch immer wieder Thema für mich, ist ich als Sexualpädagogin für Jugendliche habe mit Jugendsexualität zu tun, nicht mit Erwachsenensexualität. Mhm. Und das muss man einfach unterscheiden. Ich finde, so ein Video verwirrt einfach. Das verwirrt komplett. Also mich hat es selber total verwirrt. Was wollen die mir jetzt genau sagen? Ich habe was falsch gemacht, aber ich weiß nicht was.
Ja.
Irgendwie so. Mhm. Also finde das wirklich nicht einen guten Ansatz. Ich finde wirklich eher so die Bestärkung, hey, wenn du was siehst, dann trau dich, wenn es irgendwie geht. Oder es gibt ja auch Jugendberatungen, wo die anonym anrufen können. Du kannst jederzeit anrufen und darüber sprechen. Genau, weniger wie, oh, du hast was falsch gemacht.
Ja.
Das ist Gefahrenpädagogik. Genau.
Ja. Ja. Das finde ich noch ganz spannend, was du gerade gesagt hast. Also Jugendsexualität versus Erwachsenensexualität. Was ist denn der Unterschied?
Ich glaube, der Hauptunterschied ist wirklich, dass es für Jugendliche verändert sich ganz viel. Genau in dieser Zeit, in der Pubertät, da passiert so viele Veränderungen. Man ist so in einem Zwischending. Also man ist weder Kinder haben so eine klare, das sind Kinder und das sind die Erwachsenen. Und dann Jugendliche. Und Jugendliche haben so ein bisschen den Verruf in der Gesellschaft. Das sind die mühsam, das sind die, die nicht lernen wollen, das sind die, die lange schlafen, die wollen eigentlich nur Ausgang und Party und haben so Sachen im Kopf. Aber man muss sich mal vorstellen, was so Jugendliche alles durchmachen, beziehungsweise was die stemmen müssen. Also die haben einen Körper und eine Psyche, die sich total verändert. Dann haben sie, müssen noch eine Lehrstelle finden oder irgendwie wissen, was sie eigentlich machen wollen, obwohl sie selber total im Zeug sind. Und nachher kommen noch diese ganzen Sexualhormone, die plötzlich aufleben. Und dann sollte man da noch irgendwie den Weg dazu finden. Und dann sind sie in einer Welt drin, wo sie eben noch sehr stark abhängig sind von Erziehungsberechtigten, aber irgendwie so diesen Ablösungsprozess machen und hören davon, was da alles erwartet wird, auch im Themenbereich Sexualität. Und eigentlich guckt einfach niemand, dass es vielleicht eben wie können Jugendliche so in einem relativ geschützten Rahmen ihre Sexualität auch selbstbestimmt explorieren. Ich glaube, über das redet man am wenigsten. Mhm. Und das ist die Änderung, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, aber der zentrale Unterschied ist, es spielen viel mehr Parameter mit rein und sie sind teilweise, haben sie die Erfahrung gar noch nicht gemacht. Also die wissen gar noch nicht genau, was das heißt, Sex haben oder was das heißt, in einer Beziehung sein. Die sind noch am Ausprobieren und dann kommt man mit einer Erwachsenensexualität auf sie drauf, wo eigentlich alles schon, also es wirkt so, wie wenn alles schon klar ist und du musst Bescheid wissen, das ist total überfordernd.
Mhm.
Das Wording finde ich auch immer wichtig, wenn man mit Jugendlichen über Sexualität spricht. Zum Beispiel, dass für Jugendliche, man kann wohl vielleicht sagen so, mega cool, wenn du Sex hast, dann hast du so einen total coolen Afterglow und siehst total gut aus. Es gibt so Videos über das, mega, hab Sex und dann hast du einen tollen Afterglow. Mhm. Auf der anderen Seite jetzt eben, da muss man sich umdenken, was heißt denn das, wenn man den Jugendlichen sagt, man sieht dir noch 48 Stunden später an, dass du Sex gehabt hast, wenn du eine jugendliche Person bist, die von den Eltern aus eigentlich nicht Sex haben solltest oder eben in einem Kulturkreis aufgewachsen bist, wo, hey, du wartest bis zur Ehe und so weiter. Also es spielen da einfach immer viel mehr Parameter rein, die man im Kopf haben muss, wenn man mit Jugendlichen über Sexualität spricht.
Mhm. Ja. Du hast ja gemeint, du richtest dich auch so ein bisschen danach, was die Jugendlichen für Fragen haben. Was haben die denn für Fragen?
Also grundsätzlich sage ich ja immer, ich finde es manchmal ein bisschen langweilig, aber ich glaube, das ist einfach, weil ich arbeite jetzt 4 Jahre an dem Thema und es kommen immer die gleichen Fragen. Man könnte ja dann auch sagen, hey, vielleicht muss man da mal wirklich was am Lehrplan ändern, weil wieso haben alle die gleichen Fragen? Ich glaube, so standardmäßig ist jede Frage so zu, bin ich normal? Das ist, glaube ich, unterm Strich kannst du einfach immer sagen, bin ich normal? Und ich kann ja mal sagen, ja, du bist total normal. Muss man mit 13 schon Sex gehabt haben? Nein, musst du natürlich nicht oder so. Also es ist wirklich so immer diese Normalfrage oder ich habe meine Menstruation noch nicht, bin ich normal so?
Mhm.
Oder ich habe manchmal so Fragen, wie muss ich durch die Pubertät oder kann ich das auch auslassen oder so. Es ist auch ein bisschen je nach Altersstufe, gerade so in der Mittelstufe, also so 5., 6. Klasse, habe ich vor allem noch Fragen so rund um Schwangerschaft. Da ist es wirklich so über Kaiserschnitt, wie entstehen Zwillinge und das, also ja, so, genau. Und dann habe ich, und das ist so ein bisschen danke TikTok für das, sehr viele Fragen, wo ich, oder beziehungsweise ist das sehr viel im Unterricht so, dass ich eigentlich erstmal Mythen aufkläre. Mhm. Also wirklich widerlege. Und ich, da gibt es so Mythen, ich glaube, die habe ich schon als Jugendliche gehört. So, wenn du Sperma schluckst, dann macht das schlank. Oder du kannst Sperma ins Gesicht streichen, dann kriegst du keine Falten und so Zeugs. Was hatte ich letztens, während der Menstruation darfst du kein kaltes Wasser trinken. So, okay, aha, interessant. Mhm. Und so, es sind sehr viele Sachen, wo ich dann zuerst mal ein bisschen aufräume und ein bisschen Faktenwissen wiederherstelle oder überhaupt mal gebe. So.
Ja.
Mhm. Genau.
Also heißt das dann, es kommen vielleicht schon irgendwelche Informationen so rein diffundiert aus dem Internet, aber die sind einfach nicht alle richtig. Oder wie interpretierst du das?
Ich finde es mega schwer, es ist so, die Informationsflut ist so groß und es ist so nicht, ich glaube so, was ich so medial merke, du hast überhaupt keinen Wert mehr, was ist jetzt gute Information und was ist nicht gute Information. Mhm. Also als jugendliche Person sich zu orientieren, wo kriege ich wirklich gute oder faktisch richtiges Wissen, mega schwer, das irgendwie zu bekommen oder auch zu wissen, wo. Weil was ich merke, ist so, die Personen, die dann Sexualaufklärung für Jugendliche machen, die Fachpersonen sind, die auf TikTok unterwegs sind, Instagram, die machen vielleicht einen guten Job und sind aber, wenn ich sehe, wen die followen, dann sind das Fachpersonen, keine Jugendlichen. Wir haben wie so dieses, was ist die Jugendsprache? Da müsste, ich bin immer noch im Überlegen, wie man das am besten hinbekommt, dass da mal faktenbasiertes Wissen überhaupt vermittelt wird, weil die gucken sich dann nicht die Fachvideos an. Weil auch wenn man cool jugendlich tut, wir sind nicht Jugendliche.
Ja.
Kann ich noch schon so Turnschuhe tragen und hey, und so ein bisschen Sprache und so.
Ja.
Nee. Funktioniert nicht.
Hm. Kommen wir doch mal zu den Eltern. Also eben, du hast ja auch gemeint, also eigentlich ist ja die Aufgabe der Eltern, ihre Kinder aufzuklären.
Genau. Mhm.
Und ich habe gelesen, dass 52% aller Jungs in der Schweiz und glaube ich 62% aller Mädchen auch tatsächlich von ihren Eltern aufgeklärt werden.
Mhm.
Bekommt ihr, weil ich meine, also so die Dinge, die jetzt vielleicht irgendwie heute im Aufklärungsunterricht stattfinden, das sind ja nicht die Dinge, die die Eltern jetzt selber erlebt haben in ihrem eigenen Aufklärungsunterricht, oder? Also gibt es da irgendwie auch so ein bisschen einen Generationen-Clash oder Eltern, die dann halt irgendwie zu euch kommen und finden, nein, also ich finde aber, mein Kind ist jetzt eigentlich zu jung für diese Art von Informationen.
Das kommt schon vor, aber relativ selten.
Mhm.
Also es kommt sogar auch vor, dass Eltern sagen irgendwie, hey, da habt ihr jetzt zu wenig darüber gesprochen oder irgendwie so, mein Kind ist nach Hause gekommen und hat gesagt, oh, ich wollte noch viel mehr wissen, aber irgendwie war die Zeit zu knapp oder so, das gibt's auch.
Mhm.
Es gibt natürlich immer so dieses Thema von der Frühsexualisierung. Also das ist ja auch so ein Mythos, dass man meint, wenn man mit Kindern oder Jugendlichen über Sexualität spricht, dass sie dann viel früher Sex haben überhaupt.
Ja,
dafür gibt es eigentlich ganz klare Statistiken, die genau das Gegenteil beweisen, dass eigentlich die Jugendlichen und Kinder, die relativ früh Bescheid wissen, ihre Körper benennen können und Bescheid wissen, was es so zu beachten gibt für eine positive Sexualität, die eigentlich eher später erste sexuelle Erfahrungen machen. Ich betone das nicht so gerne, weil ich finde immer noch, es ist wirklich sowas Individuelles und die Jugendlichen sollen einfach sich so entfalten und ausprobieren, wie sie das selber möchten. Aber ja, das mit der Frühsexualisierung, das ist statistisch bewiesen, dass das ein absoluter Schwachsinn ist.
Mhm.
Vielleicht muss ich dazu sagen, natürlich ist es nicht so, dass ich irgendwie mit PrimarschülerInnen irgendwie total ins Detail gehe oder so. Es ist immer die Frage, wie man Sachen vermittelt. Also es gibt da schon auch altersadäquate Unterschiede. Also vielleicht ist es dann nicht die Gebärmutterschleimhaut, die ich mit PrimarschülerInnen anschaue, sondern es ist eher so, die Gebärmutter, die bildet da ein Nest und das Nest ist aus und so weiter. Und dann kann man so das umschreiben, dass das überhaupt auch ankommt. kommt, weil Gebärmutterschleimhaut, oh mein Gott. Also, ja, also es ist natürlich, muss man das altersmäßig anpassen, aber trotzdem haben alle Kinder und Jugendlichen wichtige Informationen einfach verdient.
Ja. Also ich stelle mir vor, dass das was ist, was auch viele Eltern umtreibt, dass man halt irgendwie auch so überlegt, in welchem Alter kann ich meinem Kind was sagen und mit was für einem Vokabular und so. Aber da gibt es dann wahrscheinlich auch einfach kein Patentrezept dafür.
Also ich glaube, es gibt ja immer so, ein paar Leute sagen ja immer einfach, wenn die Kinder oder Jugendlichen Fragen stellen, dann diese Fragen faktenbasiert beantworten. Das finde ich, da stehe ich total dahinter. Aber eben wie detailliert ist wirklich ein bisschen eine Altersfrage. Also es gibt da dann Eltern, die wollen es dann super, super machen und hocken sich dann dahin und sind dann vielleicht doch ein bisschen zu visuell mit ihren Kindern. Das macht auch keinen Sinn. Also man merkt es den Kindern auch an, dass es ihnen dann zu viel wird oder so. Ja, aber eben nur das Fragen oder nur die Fragen der Kinder oder Jugendlichen abwarten, das ist eben auch nicht wirklich zielführend, weil es halt eben auch Jugendliche und Kinder gibt, die keine Fragen stellen. Und darum macht es schon Sinn, so einzelne Themen wie eben richtige Körperteile benennen. Also es ist eine Vulva, es ist nicht da unten oder es ist ein Penis, nicht ein Schnabi oder weiß ich nicht was. Solche Sachen, die müssen einfach schon von Anfang an wie mitgebracht oder ja, miterzogen werden, finde ich. Und eben so das Nein sagen oder so oder mal thematisieren, wie ein Kind entsteht oder so. Also das finde ich schon auch wichtig, dass das proaktiv gemacht wird, nicht einfach nur so, ah, sie hat halt nicht gefragt, darum haben wir sie ihr nicht erzählt.
Ja.
So, das ist auch die Aufgabe von Eltern, finde ich.
Ja.
Ja.
Wir haben ja noch so eine kleine Rubrik, nämlich eine ganz andere Frage.
Oh, wow.
Die nichts mit unserem Thema zu tun hat. Und zwar in Form von diesen Kärtchen, zieh doch mal eins und dann lese ich dir die Frage vor. Also, oh, auf welche Errungenschaft in deinem Leben bist du besonders stolz?
Das ist so richtig persönlich. Auf welche Errungenschaft bin ich so richtig stolz? Dass ich Sexualpädagogin geworden bin, effektiv. Oder dass ich dieses Thema für mich entdeckt habe. Und wirklich mein Lieblingsthema ist. Sexualität ist mein Lieblingsthema. Und ich möchte eigentlich, ich habe ganz, ganz lange in meinem Leben nicht genau gewusst, was ich eigentlich, alle hatten so Traumberuf und so, ich keine Ahnung. Und dann bin ich auf dieses Thema gestoßen und seither kann ich nicht mehr aufhören, mich darüber weiterzubilden, darüber zu sprechen. Genau. Ich glaube, das ist meine Errungenschaft. Und es ist, ich muss es immer noch sagen, es ist so am Anfang in meinem Umfeld, ich habe ein offenes Umfeld und alles, aber es gab da schon auch teilweise Bemerkungen und immer noch, also man stellt
was
sich...
Was für welche zum Beispiel?
Muss das jetzt wirklich sein? Musst du jetzt wirklich, das ist genau dieses Thema. Du kommst halt ganz schnell in so, also es ist sehr interessant, es ist einfach immer noch für viele Menschen auch ein Tabu oder werden dann so ein bisschen, ah was, du bist Sexualpädagoge, okay, genau. Oder ich bin immer Center of Attention bei Aperos, irgendwelche Anekdoten erzählen kann. So, aber es ist schon noch krass, wie es stigmatisiert ist, zum Thema Sexualität zu arbeiten. Ja,
ja. Ja, aber also Traumjob finden, ist das schon eine große Errungenschaft. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
So, Moment, dann ziehe ich auch nochmal ein Kärtchen.
Was wäre ein perfekter Tag für dich?
Oh, ich habe bald Geburtstag.
Aha.
Da muss ich mir da konkret Gedanken drüber machen.
Was ist es für einer?
Der 41.
Okay.
Was wäre ein perfekter Tag? Also es wäre ein Tag, wo ich ausgeschlafen habe auf jeden Fall, aber nicht zu spät aufgestanden bin. Auf jeden Fall in einer einstelligen Uhrzeit aufgestanden, weil sonst ist eigentlich gleich schon, da hat der Tag gleich schon an Qualität ein bisschen verloren. Dann hätte ich auf jeden Fall, glaube ich, frei. Das wäre schon mal gut. Und dann würde ich den Tag mit Freunden draußen verbringen wollen. Ein bisschen irgendwas machen, vielleicht wandern oder schwimmen und so ein bisschen rumhängen und leckere Sachen essen. Und vielleicht noch irgendein Kulturprogramm dazu. Ja.
Klingt gut.
Ja. Was würdest du denn sagen, wie das so läuft? Also ich meine, wenn man sich so in der Welt umschaut im Moment, oder, dann ist es ja irgendwie so, dass in manchen Ländern auch der Sexualkundeunterricht wieder zurückgerollt wird. Es gab ja jetzt irgendwie zum Beispiel in Florida, glaube ich, so ein neues Gesetz, das theoretisch irgendwie auch bedeuten könnte, dass Lehrpersonen nicht mehr über Menstruation sprechen dürfen im Unterricht. Oder auch in Großbritannien gab es irgendwie neulich einen Fall, also Diskussionen darüber, weil eben da die Situation, glaube ich, ähnlich ist wie hier, dass externe Fachpersonen in die Schulen kommen und den Aufklärungsunterricht machen. Und da waren dann Eltern nicht einverstanden mit den Inhalten. Also zum Beispiel hatten sie Sorge, dass die Kinder eben zu früh sexualisiert werden, dass denen irgendwie Sexualpraktiken nähergebracht werden, von denen sie nach Meinung der Eltern nichts wissen sollen. Und gleichzeitig sagst du, die Schülerinnen und Schüler haben immer die gleichen Fragen. Also hast du das Gefühl, wenn du jetzt zum Beispiel die Klassen heute mit dir selber in dem Alter vergleichst, wissen die mehr? Also sind die irgendwie besser vorbereitet auf ihr späteres Sexualleben?
Also ich glaube, so pauschal kann ich das wirklich nicht sagen, weil das ist so divers. Was ich definitiv sehe, ist zum Beispiel, dass sie einen viel größeren sexuellen Wortschatz haben, als ich das noch hatte. Aber sie deswegen nicht wahnsinnig viel darüber wissen. Also so gerade so das Wort Analsex, das ist wirklich in aller Munde bei den Jugendlichen, oder Oralsex oder weiß ich nicht was, aber was das konkret heißt, das wissen sie nicht. Also sie werden halt in einer Welt erzogen, die sehr sexualisiert ist, die auch eine sehr sexualisierte Sprache hat, sei das in der Musik, sei das sonst im Fernsehen, im Internet und so weiter, aber sie wissen eigentlich konkret nicht genau, was es ist. Ja, was ich auch sehe, ist, was sicher anders ist als zu meiner Zeit, ist so das ganze Verhütungsverhalten. Man sieht das auch an Statistiken, dass Jugendliche viel, viel besser oder zum Beispiel beim ersten Mal viel, viel mehr Jugendliche an Verhütung denken. Das ist sicher was, was sich eher tendenziell verändert. Also das heißt, Wissen ist da. Ich würde jetzt ganz konkret auf Sexualität bezogen sagen, da ist nicht mega viel mehr Wissen da. Vielleicht haben sie eher schon mal irgendwie ein Porno gesehen. Wahrscheinlich haben sie schon mal ein Porno gesehen, wenn sie in der Oberstufe sind. Aber dass sie da konkret mehr darüber wissen, ist, glaube ich, nicht. Nein.
Ja. Schade eigentlich.
Ja, es ist, schade.
Was würdest du dir denn wünschen für die Zukunft? Oder also ist das vielleicht irgendwie einfach so der Status oder der Stand, den Sexualunterricht immer haben wird?
Ach, was wünsche ich mir für die Zukunft? Finde ich sehr eine spannende Frage, weil ich bin, wenn ich so nach Amerika rüberschaue oder auch sonst auf der Welt rumschau, was da so für Entwicklungen rum sind, bin ich nur schon froh, wenn die Sexualpädagogik oder Sexualaufklärung so ein integraler Teil bleibt und wir das so beibehalten können und auch Geld dafür kriegen, dass wir das machen können, dass da politisch nicht allzu sehr irgendwie einen anderen Rutsch passiert. Sonst natürlich im Idealfall fände ich, wieso ist eigentlich Sexualaufklärung nicht einfach ein Fach? Also wo man wirklich auch mit den Jugendlichen jede Woche eine Lektion, zwei Lektionen dran arbeiten kann. Weil ich finde, es ist einfach etwas, was einem vorbereitet fürs Leben. Und da braucht es noch so viel mehr. Und es spielen so viele Themen rein. Es ist nicht nur Sex, es ist eben Beziehung. Es ist, wie man miteinander umgeht. Und auch, wie man auf sich selber schaut, wie man sich gute Sachen tut. Auch so die ganze psychische Gesundheit. Ich glaube schon, dass das viel ausbaufähiger noch wäre. Aber zurzeit bin ich froh, so wie es ist. Ich möchte mich da nicht allzu sehr rauslehnen, weil ich wirklich auch ein klein bisschen meine Bedenken habe, wie es wohl in ein paar Jahren aussieht. Ja, bin positiv, aber auch mit einem vorsichtigen Auge. Genau, ja.
Angie Walti, vielen, vielen Dank für deinen Besuch.
Danke dir für die Einladung. Nochmals.
Das war's für heute mit 1Z Megahertz. Und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Dann hört ihr hier wieder meinen wunderbaren Kollegen, den Oliver Kamen sind. Und bis dahin wünsche ich eine wunderschöne Woche. Tschüss.
Tschüss.
Hallo und herzlich willkommen zum Lidl Extra Ausverkauf. Nur noch heute 40% Rabatt auf Schwein.